Guten Morgen, meine Lieben. Jörg Svoboda vermittelt mir immer das Gefühl, dass er eigentlich Schlagersänger werden wollte. So ganz dezent. So. Große Nacht der Schlagerstars, das wäre es für ihn, glaube ich, gewesen. Aber ein treuer Verkünder des Wortes in unserem Bund. Driften wir ab in die Landwirtschaft. Wer wollte nicht immer schon mal Landwirtschaft betreiben, Bauer sein? Als Kind habe ich manchmal davon geträumt, wir haben Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern gemacht. Das war so ein älterer Herr, der hat quasi Bauerlandwirtschaft noch betrieben als, naja, sagen wir mal, als Entertainment für seine Feriengäste, die er auf dem Hof untergebracht hat. Der ist dann mit seinem uralten Trecker auf die Wiese gefahren, hat da Gras gemäht und da durften wir als Kinder mit dem großen Holzrechen zu zweit das Heu umwenden. Er hatte auch 3 Schafe, 2 Ziegen und einen Esel, glaube ich. Versetzen wir uns hinein in das Denken eines Landwirts. Wenn ich als Landwirt Wolle produzieren möchte, brauche ich ein Schaf. Ne? So weit, so einfach. Möchte ich als Landwirt hingegen Eier produzieren, dann brauche ich Hühner, sehr gut. Und wenn ich Milch produzieren möchte als Landwirt, was brauche ich dann? Was? Die Kuh. Oder die Ziege. Lass ich auch durchgehen. Schatz, hör auf, mich durcheinander zu bringen. Was für Tiere hat dein Bruder auf seinem Hof gehabt? Kühe. Fertig. So. Und wenn ich Frühstücksspeck haben will, was brauche ich dann? Ein Schwein. So, und wenn ich jetzt all diese Dinge auf einmal produzieren will als Landwirt, dann müsste ich mir natürlich kaufen ein Schaf, ein Huhn, eine Kuh und eine Sau. Und die muss ich alle durchfüttern. Das ist ganz schön viel Arbeit und es geht ganz schön ins Geld. Wie praktisch wäre es dann doch, wenn man eine eierlegende Wollmilchsau hätte, alle Produkte vereint in einem Tier. Wie schön wäre das? Ich will ganz offen mit euch sein, hin und wieder passiert es einem als Pastor, dass man auf Gemeinden trifft, die die Erwartungshaltung dieses fabulösen Tieres, der eierlegenden Wollmilchsau, an eine bestimmte Person richten, den Pastor. Der hat ja Theologie studiert und natürlich lernt man in einem Theologiestudium auch, wie man die Gemeinde-Homepage gestaltet. Und natürlich lernt man da auch, wie man das Gemeindebuch führt, wie man Hausmeistertätigkeiten übernimmt und im Theologiestudium lernt man sowieso auch, wie man den Abwasch nach dem Gemeindefest macht. Ist das schön, was man halt alles so im Theologiestudium beigebracht bekommt, ne? Und es gibt auch Gemeinden, die erwarten die eierlegende Wollmilchsau statt beim Pastor oder zusätzlich zum Pastor bei der Gemeindeleitung. Wir haben euch ja gewählt, um die Gemeinde zu leiten, also leitet bitte auch. Und mit leiten meinen wir, macht einfach alles und präsentiert uns fertige Lösungen, die ihr dann selbst umsetzt. Wir wollen nicht mitdenken. Nur fertige Lösungen. Passiert hin und wieder. Ich rede natürlich von anderen Gemeinden. Außer ihr habt ein anderes Gefühl. Und ich kann euch sagen, es klappt einfach nicht. In keinem der 3 Fälle. Selbst die eierlegende Wollmilchsau kommt an ihre Grenzen, wenn ihr dann nämlich an den Speck dran wollt. Weil dann müsst ihr die Sau ja schlachten. Und wenn ihr die erstmal geschlachtet habt, um an den Speck dran zu kommen, dann gibt es weder Eier noch Wolle noch Milch. Gilt übrigens auch für Pastoren und Gemeindeleitungen. Wenn man die für ihren Speck schlachtet, dann kommt da sonst auch nichts mehr raus. Warum erzähle ich euch von der eierlegenden Wollmilchsau? Weil der heutige Predigttext beweist, dass man schon vor 2000 Jahren wusste, die eierlegende Wollmilchsau funktioniert nicht. Klappt einfach nicht. Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, wir bewegen uns in den frühen Tagen der ersten Gemeinde in Jerusalem, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12, die Apostel, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikano und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Die Namen braucht ihr euch nicht merken, die sind nicht so wichtig an der Stelle. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Tja, der Werner hat es schon gesagt, es bilden sich erste Risse in der glatten weißen Fassade der frischen, fröhlichen Gemeindegründung. Verschiedene Kulturen treffen aufeinander. Heiden und Judenchristen treffen in dieser Gemeinde zum ersten Mal aufeinander und es gibt Streit. Streit bei der Versorgung der Witwen. Die Witwen der griechisch geprägten Christen bekommen nämlich nicht die nötige Versorgung. Dabei muss man bedenken, dass es in dem Text nicht darum geht, dass der Besuch von Witwen die Hauptaufgabe des Pastors sein sollte, wie es mir eine Dame mal dargelegt hat, sondern wir sind hier in der Anfangszeit der Diakonie, wie wir sie heute kennen. Witwen hatten damals in der damaligen Gesellschaft einen schweren Stand, unter anderem deswegen, weil der Familienbesitz mit Tod des Mannes natürlich an einen männlichen Verwandten ging und Frauen auch nicht einfach irgendeiner Arbeit nachgehen konnten, sodass Frauen ohne Mann als Versorger oft mittellos waren und angewiesen waren darauf, dass sie von anderen Menschen versorgt wurden. Und diese Aufgabe hatte sich die junge Gemeinde angenommen, die Witwen mit Lebensnotwendigem, nämlich Essen, zu versorgen. Anscheinend galt dieses Speiseangebot, die Suppenküche der Gemeinde sozusagen, aber nur den Witwen aus jüdischem Hause. Die griechischen wurden einfach übersehen. Und da wird schnell der Ruf laut an die Apostel, die Gemeindeleitung, kümmert euch doch darum, dass alle Witwen was zu essen bekommen. Und die Apostel denken sich, ja, aber Moment, wir verkünden doch schon den ganzen Tag lang das Wort Gottes. Wenn wir uns jetzt um die Essensausteilung kümmern und darauf achten, dass alle Witwen was abbekommen, dann leidet darunter ja die Verkündigung, weil wir in der Zeit, wo wir Essen austeilen, nicht verkündigen können. Das finden wir jetzt so rein praktisch theologisch nicht richtig, dass die Verkündigung darunter leidet, dass wir das Essen austeilen. Aber die Apostel streiten auch nicht ab, dass dieses Thema ein wichtiges und dringendes Thema ist und einer ordentlichen Klärung bedarf. Also werden extra für diese Aufgabe Menschen gewählt, denen alle Gemeindemitglieder vertrauen und die sich dieser wichtigen Aufgabe annehmen. Die Geburtsstunde der organisierten Diakonie. Ich möchte heute 2 Punkte aus diesem Text für mich mitnehmen, für euch auch, wenn ihr wollt. Das ist zum einen die Erkenntnis, dass Diakonie Kernaufgabe, Kernkompetenz und Kernfunktion der Gemeinde ist. Genauso sehr wie die Verkündigung des Wortes. Gemeinde, die sich nicht um die Menschen in ihrem Umfeld kümmert, besonders natürlich jene, welche bedürftig sind, verfehlt irgendwo bei aller guten Verkündigung ihr Ziel. Gemeinde ist nicht nur Klangraum für Gottes Wort. Gemeinde soll auch gelebtes Zeugnis des Wortes Gottes und des anbrechenden Gottesreiches sein, indem sie, wie es an anderer Stelle so schön heißt, der Stadt Bestes sucht. Das kann viele Formen annehmen. Nicht jede Stadt, nicht jede Gemeinde und nicht jede Ansammlung von Menschen wird von denselben Problemen geplagt. Hungernde Witwen sind heute viel weniger ein Problem als Vereinsamung und allgemeine Altersarmut aufgrund von einem leicht maroden Rentensystem. Welche Probleme man aber auch immer vorfindet, muss man bemerken, welche Bedeutung die Diakonie für das Wachstum der Gemeinde hat. Der Text gipfelt ja in einem Gemeindewachstum, nachdem das Problem der Witwenversorgung geklärt ist. Wächst die Gemeinde. Und das nicht nur, weil die Apostel jetzt wieder Zeit zum Predigen haben. Dann wäre der Text anders formuliert, sondern er läuft darauf hinzu, dass die Lösung dieses Problems, die Versorgung der Witwen durch diese sieben gerechten, weisen, vom Geist beseelten Männer mit zu diesem Gemeindewachstum führt. Das Gemeindewachstum geschieht gerade auch dadurch, dass die Menschen dieses helfende Handeln, was Diakonie übersetzt ist, bemerken und bemerken, mit wie viel Herz die Christen für ihre Mitmenschen da sind. Es ist die Diakonie, die überhaupt erst die Menschen für das Wort der Apostel öffnet. Die zweite Erkenntnis. Wie bereits erwähnt, die eierlegende Wollmilchsau existiert einfach nicht. Selbst die Apostel konnten nicht die Gemeinde leiten, das Evangelium verkünden und die Verantwortung für die Diakonie übernehmen. Und wenn selbst die Apostel, die ja noch von Jesus selbst ausgebildet und unterrichtet wurden und zu zwölft waren, das schon nicht geschafft haben, wie sollte es dann der einfache Gemeindepastor oder eine Gemeindeleitung machen, die das, vor allem die Gemeindeleitung, alles ehrenamtlich und nebenberuflich macht? Gemeindearbeit, auch die Diakonie, genauso wie die Verkündigung, funktioniert nur, wenn sie gleichmäßig auf viele Schultern verteilt wird. Das hängt an vielen Stellen übrigens nicht nur mit Kapazitäten zusammen, damit, dass auch die Woche einer Gemeindeleitung nur 7x24 Stunden hat, sondern schlicht und ergreifend auch mit Begabung. Niemand hat alle Gaben, und daher macht es manchmal schon Sinn, die Aufgaben und Arbeiten in der Gemeinde nicht nur gleichmäßig auf alle Schultern, sondern auch den Gaben gemäß in der Gemeinde zu verteilen. Denn am Ende kommt es schließlich darauf an, dass all die verschiedenen Aspekte der Gemeindearbeit miteinander Hand in Hand gehen, um das Reich Gottes wachsen zu lassen. Es braucht die Verwaltung, es braucht die Instandhaltung, damit überhaupt ein Gemeindeleben möglich wird. Es braucht die Diakonie, um die Herzen der Menschen auf das Wort Gottes vorzubereiten und die Herzen zu öffnen. Und dann, wenn wir die Menschen so weit haben, dann braucht es irgendwann auch die Verkündigung des Wortes Gottes. Die ist ja auch nicht ganz unwichtig. Aber sie darf eben nicht das Einzige sein, was wir machen. Gestern war ein schönes Beispiel. Da waren wir vier Hauptamtlichen der verschiedenen Kirchen, also katholische Kirche, evangelische Kirche, FEG und meine Wenigkeit. Und wir saßen so beisammen und haben uns gedacht, wir würden eigentlich gerne mal wieder was für den Stadtteil tun. Ganz frei nach dem Motto, wir wollen nicht nur Kirche, wir wollen nicht nur Gemeinde im Stadtteil sein, in unserem Viertel oder Fädel, wie man hier so schön sagt, sondern wir wollen ganz konkret Kirche und Gemeinde für unseren Stadtteil Mülheim sein. Und weil der Schöpfungsmonat wieder bevorsteht und der Müll, der unseren Stadtteil verschmutzt, etwas ist, das alle Menschen betrifft, haben wir uns gedacht, machen wir sauber. Gelebte Diakonie. Weil ein sauberer Stadtteil und insbesondere ein sauberer Kinderspielplatz, ihr glaubt gar nicht, wie viele Kippen ich auf diesem Kinderspielplatz gefunden habe, etwas ist, das alle Menschen, die hier leben, lachen, lieben und leiden, betrifft. Jeder Mensch ist in dem Moment, wo er sein Zuhause verlässt, davon betroffen, wie unser Stadtteil aussieht. Deswegen ist auch Müllsammeln diakonisches Handeln. Und der Vorteil an der ganzen Sache, haben wir uns gedacht, da braucht es jetzt auch gar nicht so viel Gaben für. Es ist nicht das Komplizierteste, Müll aufzusammeln. Man braucht Handschuhe und einen Müllsack. Ich kann euch sagen, so ein Müllgreifer hilft, da muss man sich nicht so viel bücken. Und weil wir den jetzt den nächsten Monat damit beschäftigt wären, Müll aufzusammeln, wenn es nur wir vier Hauptamtlichen gemacht hätten, brauchten wir auch sehr viel Hilfe. Und natürlich, es kamen tatsächlich knapp 50 Menschen zusammen. Ausgerechnet anhand der Paare an Arbeitshandschuhen, die wir ausgegeben haben. 50 Menschen, die sich gestern hier getroffen haben, um den Stadtteil von Müll zu säubern. Ein gutes Fünftel davon unter 10 Jahren. Für uns haben Margit, Heidi und Reinhard die Fahne hochgehalten, die fleißig mit angepackt haben. Und es ist, die AWG war leider zu schnell. Ich hatte gehofft, dass ihr heute Morgen noch diesen Berg an Müllsäcken am Kohlplatz bewundern könnt, aber die AWG hat sie schon abgeholt. Und ihr werdet es nicht glauben, weil die Last auf so viele Schultern verteilt waren, hatten wir zwischenzeitlich sogar Zeit für Gespräche mit völlig fremden Menschen, die das gut fanden. Da kam der gestandene Türke vorbei und hat uns Respekt gezollt dafür, dass wir das machen. Jedes Mal, wenn er an mir vorbeikam. Das war dem so wichtig, mir das zu sagen, dass der mir das dreimal gesagt hat. Und manche fanden das einfach gut und haben sich auch Handschuhe und Müllsack geschnappt und haben mitgemacht. Und wieder andere haben uns dabei gesehen und wollten wissen, wer seid ihr und warum macht ihr das? Seid ihr irgendwie vom Gericht dazu verdonnert? Sind das Sozialstunden? Und dann sage ich, nee, wir sind hier die Kirchen aus dem Ort und wir wollten dem Stadtteil mal was Gutes tun. Und da sagen die Menschen, ach, das ist aber nett von euch. Das ist schön. Und dann haben sie sich richtig gefreut. Und so geschah am Ende, aufgrund der diakonischen Arbeit, die wir gestern geleistet haben, auch ein wenig Verkündigung. In homöopathischen Dosen, es war ja nicht der Hauptfokus. Aber all das, auch diese homöopathische Verkündigung, wäre nicht möglich gewesen, wenn wir vier Hauptamtlichen da gestern alleine gestanden hätten. Gemeinde, ob nun Diakonie oder Verkündigung, funktioniert nur auf eine Art, wenn die Lasten auf alle Schultern verteilt werden. Ein jeder, wie er kann. Nur eines funktioniert nicht, und das erzählt uns die Apostelgeschichte an dieser Stelle, wenn man den Aposteln alles aufs Auge drückt. Amen.